Thorsten, schön, dass du den Weg wieder zu uns nach Salzburg geschafft hast, aus dem wunderschönen Bad Reichenhall.
Ich war etwas überrascht. Ich musste oben mein Schweizer Taschenmesser abgeben.
Zu Recht. Die Sicherheitskontrollen im Heimathafen sind brutal.
Passend zum heutigen Thema.
Wie du so schön sagst. Ja, es geht um Schiffssecurity, um Sicherheit.
Unfassbar wichtiges Thema.
Ja.
Und glaube ich, so einen Einblick mal zu bekommen, ist sehr interessant, weil viele, wie soll ich das sagen, wie so ein Eisberg. Du siehst die Spitze eigentlich nur an Bord als Gast und auch als Crewmitglied noch ein bisschen mehr, aber was dahinter so alles passiert und was in welcher Situation wie passiert und warum auch gewisse Dinge passieren, wie sie passieren auf dem Schiff, aus Sicherheitssicht, da kriegen wir heute einen sehr spannenden Einblick von einem, der es wissen muss.
So ist es. Mit dem sind wir zur See gefahren. Und wenn wir von uns sprechen, darf ich natürlich dich vorstellen. Thorsten Joos, Podcaster, ehemaliger Seefahrer, Gesicht und Stimme vor allen Dingen von AIDA Primetime Radioshow.
Oh, ja.
Da erkennt man dich her auch. Und wenn man dich nicht als Entertainment Manager erlebt hat, richtig, auf dem Kreuzfahrtschiff.
Genau. Bei AIDA. Gleiche gilt für dich. Stimme und Gesicht des Schiffs über viele Jahre an Bord. Mhm. Alexander Schulz, heutiger Inhaber des Heimathafens. Zwei wunderbare Büro, klingt nicht schön. Wie soll ich das sagen?
Anlaufstellen
für Kreuzfahrer. Häfen, ja. Wirklich schöne Häfen hier in Rostock und in Rostock. Und es ist jedes Mal ein Genuss, hier zu sein. Wir sitzen hier in unserem Studio in Salzburg und freuen uns auf eine tolle Folge, Alex.
Ja, mit einem super Gast, Michael, der 2 Jahre an Bord von AIDA gearbeitet hat als Security Officer. Wie er zu diesem Job gekommen ist,
ja,
was ihn im Grunde genommen dazu bewegt hat, dann auch diese Stelle anzunehmen.
Und gibt es noch Captain Jack Sparrow in der heutigen Zeit?
Das erfahren wir in dieser Folge.
Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde!
Moin, der Kreuzfahrt-Podcast. Präsentiert von der Crew aus dem Heimathafen.
Moin, Michael.
Moin.
Moin. Schön, dass du mit dabei bist.
Ich hatte gerade zufällig Zeit.
Das ist aber schön, du. Du hast noch die Haare gekämmt und den Bart gewaschen, dann ging's los, wie man es vom Seebär erwarten darf.
Ich hab mir auch wegen euch bei auch einen frischen Schlüppi angezogen.
Das ist immer eine wichtige Sache nach einer durchzechten Nacht.
Ja.
Hast du Fußball geguckt? Bist du Fußballfan?
Ja, aber tatsächlich bin ich da kein Hardliner, dass ich da irgendwo sage, ich bin nur für die einen. Ich mag den Sport unheimlich, aber ja. Und natürlich drückt man die Daumen für die Nationalmannschaft. Die Jungs haben verloren, schade, bedauerlich, aber das jetzt, sag mal, diese wilden Forderungen kommen, das finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten Fußball, ja.
Es ist der Freitag nach dem österreichischen Ausscheiden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Daumen wirklich für die Österreicher gedrückt.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, es war ein gutes Spiel. Ja,
du wohnst auch in Berchtesgaden.
Ja, und Alex in Salzburg. Ne? Und ich habe gerade noch gelesen, Julian Nagelsmann ist zurückgetreten.
Ja. Und ich finde jetzt, da wo wir auch mal wissen, du hast einen militärischen Hintergrund, da muss ich jetzt auch mal ganz kurz nochmal eine kleine Anekdote zu erzählen, die ich finde, dieses Thema Frauen und Familien beim Fußball, bei der Fußballweltmeisterschaft, mit diesen familienfreien Tagen, das hat mit Disziplin und mit Kampfgeist nichts zu tun. Ich finde, das ist der Knackpunkt gewesen. Wir müssen mal wieder zu den deutschen Tugenden wieder zurückkommen, auch im Fußball, wo man auch mit Fleiß, mit Einsatzbereitschaft, mit auch, weißt du, wenn du so die Videos auch von den Österreichern siehst, von den Kroaten, von allen, Kongo, Mensch, das ist eine Einheit, die hängt zusammen. Mhm. Unsere Gucci-Kollektion aus Deutschland, die da rüberfliegt mit ihren Beats-Kopfhörern oder AirPods, die da von der Außenwelt abgeschnitten sind, wenn sie mit den Kollegen mal sprechen können und dann auch noch die Familien dabei haben, wo es dann Streitigkeiten gibt, ob die Mutti mitfliegen darf im Linienflieger oder bei der Mannschaft. Also da muss ich sagen, das ist zum Scheitern verurteilt.
So, das Wort zur WM.
Aber ist nur meine persönliche Meinung.
Schön, dass wir darüber heute nicht sprechen.
Mhm.
Ja. Weil sonst, hätten auch 3 Bundestrainer hier wahrscheinlich, weil jeder könnte so sagen.
Ja,
aber ich bin voll bei dir.
Gut.
Und ich finde, jetzt muss ich doch noch was sagen, das war ja 94 ähnlich, ne? Da hatten ja eine ähnliche Situation. Und da hat es ja auch nicht geklappt. So, Micha, Seebär, dir würde auch Kapitän gut stehen. War das mal eine Idee? Nein, nie.
Tatsächlich nie. Also ich bin ja sozusagen zur Seefahrt gekommen wie die Jungfrau zum Kinde.
Bin ich gespannt.
Bitte?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Und zwar ist es so, mein alter Zugführer aus meiner Zeit bei der Bundeswehr, der heißt Detlef Redwart, der ist ehemaliger Seko bei AIDA, früher dann Ship Security Officer, also SSO eine Stufe höher geworden. Und irgendwann mal, also ich hatte meine aktive Dienstzeit ging bis 2013 und dann habe ich von 13 bis 2016 habe ich ein Studium gemacht für Risiko- und Sicherheitsmanagement in Bremen an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und dann rief der mich an. Er hatte dann mitgekriegt, dass so langsam das Ende kommt und dass so praktisch der Feierabend und dann rief er mich an und sagt, Micha, du hör mal, du hast doch gesagt, wenn ich Probleme habe, dann würdest du kommen und würdest helfen. Ich sage, klar, ich sage, was ist los, wo marschieren wir ein? So aus dem Schnack, weißt du, wie das dann ist. Und dann sagt er, nee, also hier, AIDA, wir brauchen Sekos. Ich sage, was bitte ist ein Seko?
Tanzen und klatschen. Ja.
Und dann sagt er mir doch tatsächlich, der liebevolle alte Esel, also Detlef an dieser Stelle.
Ganz ja, liebe Grüße. Detlef ist eine Legende.
Haben wir ja, bis heute noch nicht geschafft einzuladen, aber schaffen wir hoffentlich bald.
Das, aber ja. Dann sagt dieser alte Esel doch salopp, du, das ist wie Feldjägerdienst früher auf dem Dienstkommando, kannst du nichts falsch machen, kriegst du locker hin, kommst du her. So bin ich zu AIDA gekommen, so bin ich zum Job als Seko gekommen.
Cool.
Und sozusagen, ja, das war so der Weg.
Da müssen wir mal drüber reden jetzt.
Ja, das ist, ich finde das sensationell. Also die Wege, wie wir oft alle von uns, also Alex ist ja ein bisschen die Ausnahme, Alex ist ja der so dieses Seefahrergehen in der Familie hat, aber ich, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, hier Berchtesgadener Land, so viel Meer ist hier nicht, ne? Das Bayerische Meer, der Chiemsee, aber sonst ja. Auch nichts. Und wie wir alle so zum Schiff gekommen sind. Wir zwei sind zusammen gefahren, ich glaube zweimal, ich bin mir nicht ganz sicher, war sehr, sehr cooler Einsatz, erinnere ich mich, war sehr lustig. Und vielleicht sollten wir vorher mal diese Position definieren. Also wir haben ja das Problem, wenn du sagst, im Deutschen Sicherheitsoffizier, ein Begriff, aber an Bord gibt es zwei verschiedene Sicherheiten, kann man das so sagen?
Ja, genau.
So sagen, ja.
Ja.
Genau, einmal nautisch und einmal eben das, was du gemacht hast. Ich sage immer so, der Polizist an Bord, trifft es das ganz gut?
Naja, ich sag mal, wir können es mal einfacher. Also wenn wir es Englisch definieren wollen, gibt es ja den Begriff des Safety. Der macht alles, was so mit Bootssicherheit, Schiffssicherheit zu tun hat, im Sinne von, ist da technisch alles heile, geht das, funktioniert das? Der Security Officer, und da ist die englische Sprache echt an der Stelle mal besser, der Security Officer macht alles, was mit der physischen Sicherheit des Schiffes zu tun hat. Ab Onboard oder Offboard, das heißt also den Perimeterschutz prüfen außerhalb des Schiffes, der Liegenschaft, je nachdem, ob du ihn brauchst oder nicht. Und im Endeffekt, Onboard macht er das, was ein Polizist, ohne diese hoheitlichen Befugnisse zu haben, aber um sich das besser vorstellen zu können, ja, macht er genau das.
Und ohne Waffe, das muss man auch dazu sagen, oder?
Ja, also es ist nicht der Wilde Westen und ich bin nicht Wild Bill Hickok oder Wyatt Earp gewesen, also ja.
Aber es, jetzt mal für alle, es gibt keine Waffen an Bord.
Korrekt, also nicht bei AIDA.
Auch in keinem Safe irgendwo zum Schluss die letzte Patrone gibt's nicht?
Nein.
Gut.
Würde ja jetzt auch nicht sagen.
Es gibt aber defensive Schutzsysteme und Mechanismen, die dem sehr nahe kommen, aber de facto keine Waffe sind.
Darüber sprechen wir, wenn wir über die Sicherheitskorridore Golf von Aden, das ist heute auch noch Thema, wieso die Begleitschutz haben wir alle auch erlebt in der Seefahrt. Wir sind aber jetzt noch bei den Aufgaben des Security Officers. Die Sekos, die sind ja, das ist ja ein bunter Haufen von Persönlichkeiten. Das ist, glaube ich, die kernigste Persönlichkeit auf einem Kreuzfahrtschiff, weil jeder einen anderen Background hat. Also bei dir, Michael, ist es so, du hast also diesen militärischen Hintergrund. Es gibt einige, die aus dem Personenschutz kommen. Einige kommen zum Beispiel auch, habe ich einen erlebt, der war früher Ausbilder bei der GSG 9. Es gibt einige, die im Irakkrieg waren, oder beim Team Alpha, der Olaf Brandt, gehen auch liebe Grüße raus. Also da ist es ja bunt gemischt von Persönlichkeiten, die einen Background haben und den an Bord einsetzen mit einem auch internationalen Team. Ist das eine große Herausforderung gewesen für dich?
Nein, also ich habe jetzt selber 12 Jahre gedient, wie du richtig sagst. Ich 10,5 Jahre von den 12 war ich Feldjäger, Militärpolizist. Das heißt also, du bist so oder so mit internationalen Teams immer unterwegs gewesen. Das heißt also Englisch, Deutsch und über andere Leute, wie wir so schön gesagt haben, diese drei Sprachen musstest du fließend beherrschen und sarkastisch und ironisch. Also das waren sozusagen die Nutzsprachen. Aber ja, du hast recht. Ich glaube, die Security ist der atypischste, wichtigste Punkt auf einem Kreuzfahrtschiff. Warum atypisch? Du hast völlig richtig. Wir sind Ex-Polizisten, Ex-Soldaten, unterschiedlichster Couleur. Grüße an dieser Stelle an unseren Briten. Also ihr werdet das noch öfters sehen. Also wir sind ein wirklich bunter Haufen gewesen zu meiner damaligen Zeit, wie es natürlich, das ist jetzt, man darf nicht vergessen, es ist auch 8 Jahre her, dass ich zur See gefahren bin. Aber an der Stelle sind wir schon wirklich eine Mannschaft gewesen, die für ein Kreuzfahrtschiff, wo ja Unterhaltung, wo ja ihr beide seid Entertainment Manager, also das, was uns eigentlich so ein bisschen ferner liegt, dieser Chaka, du schaffst es, Vibe und dieses, oh, wir sind alle Freunde, das liegt uns ja so ein bisschen auch vom Naturell fern, weil wir sind sozusagen der Haus- und Hofhund im liebevollsten aller Sinne.
Ja, dafür habt ihr euch aber auch immer sehr rührig um die ukrainischen Tänzerinnen und den Ensemble-Mitarbeitern gekümmert. Michael, da habt ihr so eine väterliche Art gehabt, die sehr gut angekommen ist, finde ich.
Nein,
also, toll.
Wir sind Dienstleister.
Ja, ja.
Und Sicherheit
ich
ist
auch.
Ein Anliegen. Das ist aber nicht, also wir sind da sozusagen für die ganze Besatzung, sind wir sozusagen im Dialog gewesen.
Ja.
Ich hatte da natürlich auch Damen, mit denen ich mich da ausgetauscht habe, ne?
Ja, klar. Ich auch.
Ja.
Ich auch.
Ja.
Schön. Mein Lieber, sag mal, Thema Security an Bord. Wir haben jetzt den Einstieg gehabt mit dem Background. Wie hast du es für dich empfunden, aus wirklich, du hast ja beruflich auch Erfahrungen gesammelt in Kriegsgebieten. Wie hat sich das am Buffet angefühlt für dich auf dem Kreuzfahrtschiff? Ist das ähnlich eines Kriegsgebietes oder hast du dort eigentlich nur mit, sag mal, Banalitäten zu tun, die deinen Job unglaublich einfach machen, weil du einfach auch aus der Erfahrung andere Sachen erlebt hast? Wie schätzt du es ein?
Vielleicht mal so einen kleinen Vorweggriff. Ich bin, bevor ich bei AIDA war, durch Zufall hatten meine Familie und meine damalige Frau, hatten wir eine Kreuzfahrt gebucht. Meine Tochter war gerade geboren, also ich war noch kein Seko. Und bin dann so hier die St. Petersburg-Route gefahren. Diese eine Woche mal ausgucken und so. Und als ich dann sozusagen selber in Amt und Würden war, und du stehst dann das erste Mal da, das ist befremdlich für den ersten Moment, weil du hast dann ein internationales Team, das heißt also so oder so alles Englisch, du hast Nepalesen, Inder, was weiß ich, also die ganze Welt ist da irgendwie versammelt in der Security. Und da ist es einfach so, das ist schon befremdlich und auf der anderen Seite ist es dann eine Sache, wo du sagst, gut, das ist Standard. Also ich mache es gar nicht respektlos und dass du deswegen deine Arbeit schlecht machst, aber das sind eben halt gewisse Muster, die brauchst du nur ansteuern, weil du Routinen hast, weil du Erfahrungen hast. Und da kannst du sehr schnell, sehr effektiv auf diese Routinen, die du im Militärischen gelernt hast, zurückgreifen, die dir auch einfach eine Arbeitsruhe geben. Ich glaube, das Schwierigste ist und war für mich, weil ein Seko darf ja überall im Schiff lang und überall durch und das mal zu lernen. Und ich danke da, ich kenne leider nur noch den Vornamen, mein erster LI, der leitende Ingenieur, Ottmar hieß der, Bayer durch und durch, ein fundsfeiner Kerl. Und der hat mir bei meinem ersten Einsatz auf der Aura, hat er mich überall mit hingenommen, hat mir überhaupt das Schiff von innen außen gezeigt, selbst da, wo er sagte, jetzt wird es ein bisschen hagelig, ich zeig's dir aber mal. Hat er mich überall mitgenommen und das hat mir geholfen, Schiff zu verstehen. Auch die, man ist ja völlig perplex, wie viel innere Strukturen und Laufwege in so einem Schiff verborgen sind, ja. Wo man sagt, ey, da ist ja auch, sind ja auch so viele Wege. Also das war so
wo kommt die denn jetzt auf einmal her hier?
Ja, aber das, wo kommen die ganzen Treppen her? Das war so mein erster, ich weiß es noch wie heute, wo ich diese sage, mal, wo bin ich hier eigentlich?
U-Boot.
Das, ja. Hm?
Ja, U-Boot. Kategorie U-Boot.
Ja, genau, so kann ja, man das machen.
Es ist aber wirklich so. Also wenn du da drin bist, denkst du, du bist verschluckt. Und ja. Wenn du dann, also ich hatte zum Beispiel auf Deck 3 meine Kabine, das ist ja noch über der Wasserlinie und dann wachst du sozusagen ja morgens auf und Gott sei Dank, ich hatte so 16 Quadratmeter mit meiner eigenen Nasszelle, das war für mich mega. Und dann guckst du raus und hast Tageslicht, das war auch mega. Und dann guckst du aber so gerade über die Wasserlinie weg, das war schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber dann macht Spaß.
Ja.
Muss ich ganz, das war cool. Punkt.
Cool. Aber du hast da relativ zügig dann auch Ja gesagt, oder? Dass du aufs Schiff gehst, als du den Anruf bekommen hast, oder? Oder hast du noch lange überlegt?
Sofort. Also von meiner Seite, schaut, da muss man verstehen, bei mir gilt, wenn du dein Wort gibst und du machst etwas, dann machst du das. Und wenn du sagst, wenn du jemals Hilfe von mir brauchst, weil es brennt, rufst du mich an, ich komme, dann hat das Gültigkeit. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich mache das dann nicht, weil es gibt eine einzige Sache, die ich von meinem Vater bis heute sehr intensiv von mir hertrage und das ist der Satz, das Wort geht immer weiter wie der Mann.
Mhm.
Und wenn dein Wort keinen Wert hat, hast du auch keinen. Mhm. So und die wissen schon meist vorher von dir, aber wenn die wissen, dass du verlässlich bist, dass dein Wort einen Wert hat und dass du vertrauenswürdig bist, dann hast du eben diesen Ruf dann auch vorweg. Und das galt für mich und gilt für mich bis heute und insofern Ich habe dann mit meiner damaligen Frau gesprochen. Ich sage, du, ich sage, die Dienstzeit ist zu Ende. Ich sage, das Studium ist auch zu Ende. Da liefen auch dann folgerichtig die Beihilfen so langsam aus, weil du bekamst, wenn du studiert hast, nach der aktiven Bundeswehrzeit 90% deines alten Gehaltes zum damaligen Vertragswesen als Gehalt ausgezahlt, damit ich Vollzeit studieren durfte. Das waren 3 Jahre Förderung nach der aktiven Dienstzeit und die liefen dann auch so langsam aus. Ich sage, Mensch, ich habe ein Jobangebot. Also insofern gab sich das rasend schnell die Klinke in der Hand. Ja.
Cool. Und da auch so relativ normal, also ich wenn ich es richtig im Kopf habe, habt ihr auch diese 2-3 Monate an Bord, ne? Oder habt ihr... Ne? Genau, war auch so in dem. Und was ich immer so spannend finde, es sind ja, also als Security Officer, du musst ja dafür sorgen, dass zum Beispiel keine Gäste in den Crewbereich dürfen. Das ist ja, da wird der Seko angerufen, wenn das mal passieren sollte, wenn irgendwie mal Ärger an Bord ist und ein Offizier an sich kommt nicht weiter, einer von uns, so von den Lustigen kommt nicht weiter, dann wird der Security angerufen. Und trotzdem läufst du ja im öffentlichen Bereich rum und bist ja auch ansprechbar für die Gäste. War das für dich ein schwieriger Spagat, so bisschen Gästeservice und trotzdem so auch diese Rolle weiterzuspielen, dass du ja doch der Security Officer bist?
Nein, weil dein Auftrag ist nicht den ganzen Tag böse gucken und grimmig zu sein. Das ist nicht dein Job. Und wenn du ihn so verstehst in einem Unternehmen, das Entertainment, Unterhaltung, Homecoming, Wohlfühlen, wenn du das nicht verstehst, dass das ein Teil deines Dienstleistungssektors ist, dann bist du im falschen Unternehmen tätig. Weil der Auftrag heißt nicht, guck böse und mach die Leute in Angst. Das kannst du woanders machen, da funktioniert es, da brauchst du. Hier brauchst du den Switch der Welten, nenne ich das immer. Warum? Du musst die Fähigkeit haben und dir dessen bewusst sein. Und jeder muss wissen, wenn dein Pendant jetzt weitergeht, dann ist es so, dass das in der Sache nicht mehr akzeptabel ist und dass das auch als Eskalationsstufe dient. Mein Auftrag war nicht, böse zu sein. Ich habe mich mit den Gästen hingesetzt. Ich habe ganz tolle Gespräche geführt von Leuten, die auch Urlaub ganz anders gemacht haben mit AIDA. Also total spannende, interessante Dinge. Ihr kennt ja die geführten Touren zum Beispiel. Das habe ich nur in einem Austausch mit einem Gast kennengelernt. Da war eine Dame, die war in Dubai. Ihr wisst ja, da sind ja Kamelrennen. Also was du im Westen so Pferderennen siehst, ist das Kamelrennen dort. Die Dame hat das zum Beispiel geschafft, hat sich mit einem Scheich zusammengesetzt, ist zur Mittagszeit da hingefahren zu dieser Rennstrecke. Und da gibt es ja nicht mehr diese kleinen Menschen, die auf den Ding sitzen. Das sind ja mehr so Akkuschrauber mit so kleinen, ja, so Treiberdingern da, so Peitschen nenne ich das mal. Ich weiß nicht, wie die richtig heißen. Die hat es aber hingekriegt, hat mit dem sich zusammengeschrieben zum Beispiel. Und die durfte dann an der Strecke vorbeifahren und hat dann dieses Rennen live gesehen und ist mit diesem Scheich, der also Eigentümer dieser Rennstrecke war, ist die sozusagen an dem Rennen direkt parallel nebenher gefahren, einen Meter neben der Rennstrecke. Also Urlaub ganz anders erlebt, ganz anders, ganz spannend, nicht nur geführte Tour. Und das kriegst du ja nie raus und du kriegst ja nie den Zusammenhang zum Gast, wenn du immer nur böse guckst. Ja. Das kriegst du nie.
Was war denn für dich so das Spannende auf dem Kreuzfahrtschiff, gerade im Umgang mit so Menschen, die, wo man ja eigentlich auch immer so vom Querschnitt der Gesellschaft ausgeht? Es gibt ja immer auch Situationen, die brenzlig sind. Es gibt zwischenmenschliche Probleme, wo auf einmal sich Paare an Bord trennen, wo dann der Seko gerufen wird. Was ist dir in deiner Dienstzeit dort so hängen geblieben an interessanten Anekdoten?
Also, interessante Anekdoten. Ein paar kann ich erzählen, andere werde ich nicht erzählen, aus diversen Gründen. Ich sag mal so ein bisschen, die schillerndste Persönlichkeit war, da muss ich aber selber sagen, Dusel gehabt, dass der nicht durchgezogen hat. Das war tatsächlich, ohne das werten zu meinen, aber das war ein Gast, der kam aus Russland, sprach gebrochen Englisch. Seine Frau war tatsächlich so 1,70 Meter roundabout, blonde Haare, zierliche Frau, also auch total verständnisvoll lieb. Der gute Kollege, der Herr, also der war guten Kopf größer als ich und ich bin 1,88 und bin 100 Kilo schwer. Also ich bin nicht gerade vom umzuschubsen und das ist kein Fett bei mir. So, und der gute Freund war nochmal so das 1,5-fache von mir. Also der hatte Arme wie ich Beine und ich hatte gesagt, Junge, wenn der da wild wird und der ist betrunken, dann hast du echt zu tun. Gott sei Dank konnte ich das in dem Moment mit Stimme regeln und mit auftreten. Also manchmal musst du bei völliger Ahnungslosigkeit pure Sicherheit ausstrahlen. So, und ich hatte noch einen nepalesischen Gurkha mit im Team bei mir. Der stand neben mir. Wir sind auch nur zu zweit gewesen. Also ich habe das nicht höher eskaliert, dass ich mehr Leute mitgezogen habe. Ich habe meinen Gurkha mitgenommen. Ich sage, stell keine Fragen, halt dein Maul. Und wenn es zur Sache geht, dann geht es zur Sache. Und dann, ja, ist okay. Also der Typ war wirklich, es ging mit Stimme, weil seine Frau hat übernommen und hat ihn geführt. Das war also super easy.
War der aggressiv oder was ist der Auslöser gewesen, warum ihr gerufen wurde?
Ja, weil er betrunken war und hat sich dann mit der philippinischen Bedienung, die also hinterm Tresen war, die wollte ihm dann keine Getränke, weil so Barclosing so langsam lief. Ihr kennt das ja selber noch. Ja. Dass dann praktisch die Barmanager die Barclosing-Runden und das lief dann an und er wollte auch noch sitzen. Es war auch ein wunderschöner Abend. Ja, und dann sind wir natürlich zu zweit, weil ich auch nicht wusste, was passiert. Und die Bar hat uns angerufen an diesem Moment. Daran erinnere ich mich noch, ja.
Ich habe mal eine Situation gehabt, da ist ein Gast ausgetickt, der von der französischen Fremdenlegion gewesen ist, mit seiner Frau in der Kabine. Der hat die komplett verprügelt, die Kabine komplett zerlegt, also die war komplett zerlegt, die Kabine. Und 7 Security-Mitarbeiter von den Philippinen waren auf seinem Rücken, um den zu bändigen. Dann haben sie den in die Zelle gesperrt. Darüber müssten wir jetzt auch nochmal sprechen, Michael, wer kommt eigentlich in die Zelle an Bord und wie sieht so ein Ding aus? Das kannst du besser beschreiben als ich, auch wenn ich da schon mal drin gesessen habe, um zu gucken.
Ja, ja.
Aber den haben sie dann tatsächlich echt 2 Tage an Bord halten müssen, weil wir Seetag hatten und dann haben sie den erst abgegeben. Ja, das war eine hochbrisante Sache.
Naja, also ich sag mal, die Zelle, die es nicht gibt, weil es sitzt Bauart typisch bedingt. Also von Anfang an, ich sag mal, als die Cara, Aura und wie hieß die Schwester noch von der Aura?
Vita. Aida Vita, ja.
Die Vita, genau. Dass die praktisch, die sind ja gar nicht dafür gedacht gewesen. Da war ja noch dieser, ihr erinnert euch vielleicht, die Anfänge Aida waren ja Clubschiff, Entertainment, Klatschen, Halligalli, wir machen alle auf dem Schiff. Hat ja auch super funktioniert. Aber da hat ja keiner daran gedacht, dass das mal so ein massives Thema wird und die Weltsicherheit sich so zum Negativen dreht. So, und hier ist es dann einfach so, dass auch solche Leute dann eben erst einmal kommen, die, wenn wir es hinkriegen, der Regelfall, ich persönlich hatte es nicht, aber der Regelfall ist, du separierst solche Personen. Das heißt also, du suchst eine Kabine, haben wir noch irgendwo eine Möglichkeit, den irgendwo hinzustopfen? Am besten nicht mit einer Außenkabine, weil ansonsten hast du noch einen Man overboard oder der klettert und kraxelt da irgendwo an der Außenhaut rum, weil über Balkon zu Balkon, sondern du suchst dann schon eine innenliegende Kabine, du stellst deine Leute davor und separierst den, betreust den, versorgst den aber so, dass der natürlich, ich sag mal, seine Sachen erledigen kann, aber dass der runterkommt und dass du die Leute trennst voneinander und die Situation nicht weiter eskaliert. So, weil ansonsten bist du auch ganz schnell rechtlich an dem Punkt, dass du in Richtung Freiheitsberaubung und Co. gehst. Aber die Situation ist ja nachweisbar. So, und Seetage sind so im Regelfall 1 bis 2 Seetage oder 1,5, die du auf See rumschifferst. Es sei denn, du machst eine Weltreise, dann sind es nochmal auch ein paar Tage mehr. Aber die Regelfälle sind eigentlich nicht mehr als das. Dann bist du im nächsten Hafen. Sowas wird dann strafrechtlich an den Agenten übergeben. Das Berichtswesen geht dann über, also von unserer Seite, über AIDA seinen Strang, beziehungsweise dann auch über Costa Crociere, weil AIDA ja mittlerweile eine 100% Tochter ist. Und dann wird das strafrechtlich zwischen dem Unternehmen praktisch und dem Aufnahmeland alles weitere geklärt, gelöst. Die Agenten vor Ort kümmern sich dann um solche Leute. Die Polizei nehmen das noch im Bedarfsfall aus. Da muss man aber wirklich jeden Einzelfall separat prüfen, ja.
Und die Länder, müssen die dann diese Person aufnehmen oder können die den auch verweigern und sagen, die nehmen da mit und bringen ihn nach, keine Ahnung, woanders hin? Weißt du das noch? Ich weiß es gar nicht.
Also man darf hier an einer Stelle, muss man immer gucken, das ist unheimlich abhängig von dem, was passiert. Hier kann ich nicht sagen, das ist jetzt so und so. Also strafrechtlich oder Security hat immer ein massives Problem. Es gibt keinen Regelfall. Jeder Fall ist individuell, auch wenn es in Nuancen ist. Es gibt klar immer Prozesse, die sich immer gleich gebären, aber sowohl Täter, Täterinnen können absolut unterschiedlich sein, Auslösepunkte und. Du musst wirklich jeden Fall individuell betrachten und was genau liegt vor. Eine Strafanzeige kann oder eine Straftat kann ein Tötungsdelikt sein, das kann aber auch sein, dass ich dir einen High Five mit dem Stuhl in dein Gesicht gebe, dann habe ich auch einen Straftatbestand. Das sind aber 2 unterschiedliche Dinge. So, und weil sie auch von dem, was passiert, wie die Personen sind und wie du damit umgehst, anders sind. Und wie du das praktisch handelst, anders sind. So, und insofern muss man ganz klar gucken, was liegt dir vor, wenn du so ein Körperverletzungsdelikt hast, dann machst du mit Sicherheit, wird die Frau dann auch in den meisten Fällen, es gibt auch andere Fälle, eine Strafanzeige stellen wollen. Das wird sie dann auch nochmal in Deutschland machen müssen. Wir nehmen das dann von unserer Seite auf, so wie wir den Sachverhalt dann erleben. Wir nehmen auch das auf, was wir im Dialog mit den Gästen, weil es gibt keine Vernehmung im Sinne von, du bist beim FBI und wir halten dir einen Scheinwerfer ins Gesicht, was man aus irgendwelchen schlechten Filmen kennt, sondern es gibt dann die Befragung der Leute, wo wir mit denen reden, wenn sie es denn wünschen, wo wir dann versuchen auch rauszukriegen, was ist da jetzt vorgefallen, warum ist das so. Aber unsere erste und primärste Aufgabe ist die Sicherheit der Besatzung, die Sicherheit des Schiffs an sich und die Sicherheit der Gäste, die natürlich dann an Bord sind.
Aber vielleicht passt jetzt die Frage ganz gut rein. Also wenn jetzt ein, gehen wir mal von einem Mord aus oder wirklich was Schlimmes.
Ja, schon. Lass uns mal über die Sachen sprechen, die auch passieren.
Auf dem Wasser, weit weg von Land, also du bist im Hoheitsgebiet. Ja. Wie ist es dann rechtlich? Also wo wird der dann angeklagt? Wo wird der verurteilt? Ist es dann der Ort, wo du zu Hause bist? Da habe ich null Plan.
Was ist ein Schiff? Ist der Flaggenstaat der Gerichtsstand? Ja. Das wäre Baida in dem Falle Italien. Ja. Oder ist das internationales Gewässer? Hat das keine Flaggenhoheit? Sag mal.
Also ich sag mal, würdest du in der Theorie mitten auf dem Ozean, nehmen wir mal Point Nemo. Point Nemo, für die, die es nicht kennen, ist der weitest entfernte Punkt von allen. Da ist die ISS im Weltall näher dran als alles andere. So, ist tatsächlich so. So, und du bist auf Point Nemo. So, und du hast jetzt sozusagen dir ein Boot gekauft, nirgendwo angemeldet und dann schubst du die Schwiegermutter vom Boot und fährst weg. So, dann ist de facto ja etwas passiert. Die Schwiegermutter sitzt auf der Boje am Point Nemo, keiner holt die ab. Die gute Dame bleibt eben halt da. Das ist ja de facto ein Verbrechen. Aber dort gibt es faktisch erst einmal, wenn du kein angemeldetes Boot hast, keine Gerichtsbarkeit, die zuständig ist. Dann gibt es sogenannte 12-Meilen-Zonen. Das heißt also, da sind die Hoheitsgewässer, gehen da los. Die Hoheitsgewässer heißt, da beginnt auch der Rechtsraum des jeweiligen Staates, in dessen Hoheitsgewässer du dich befindest. Bist du. Auf internationalen Gewässern kann man sich schlicht und ergreifend vorstellen, für AIDA ist es so, du hast es richtig gesagt, die Schiffe sind in Genua gelistet, weil sie über Costa Crociere laufen. Stell dir vor, du fährst mit einem Stück Italien durch die Weltmeere, das macht es am einfachsten. Ja. Der Flaggenstaat ist hier der entscheidende Staat und dann kommt es wirklich arg darauf an, wo bist du gerade, wie behandeln das die Länder, die in diesen Gewässern zuständig sind, also was sind deren Rechtsprechung dazu für Gewässer, internationale Gewässer. Und dann kommst du wirklich auf die Meilenzone an, wo bist du und in welchem Rahmen. Ja.
Deswegen auch umso wichtiger, dass du dann oder generell das Schiff ja dann dafür sorgt, dass alles ganz genau protokolliert wird, dass wahrscheinlich die Koordinaten, hier ist es passiert und so weiter, das muss alles festgenagelt sein. Ne?
Aber ein interessanter Punkt jetzt, Michael, jetzt greife ich mal das Thema auf. Pass auf, jetzt hast du gesagt, man muss sich vorstellen, da schwimmt ein Stückchen Italien durch die Gegend. Es gehört ja zur Security auch dazu, das Schiff vor Fremden zu sichern, das heißt, dass niemand als, ich sag mal, Schwarzfahrer oder als Person
blinder
Passagier an Bord kommt. Wenn derjenige an Bord kommt, das ist in der Vergangenheit auch bei AIDA schon mal passiert, kann man ja ruhig sagen, dass dort im afrikanischen Bereich ein Passagier an Bord auf einmal aufgefunden wurde, der da nicht hingehört, ist der dann offiziell in Europa eingereist?
Nein. Weil das ist ja, also eine Einreise ist ja erstmal per se etwas anderes. Grundsätzlich weiß man gar nicht, die Frage ist, was ist der Grund, warum ist der an Bord? So, ist das nun, ich sag mal, ein Pirat, der sich mit einem Seil hochgezogen hat? Du sprachst, oder wir sprachen drüber, Golf von Aden und Co., Piratengebiete. Und der eine Mann hat es dann zufällig geschafft und ist dann mit Sandalen raufgekommen. Dann ist es natürlich erstmal keine Einreise per se, sondern der hat andere Absichten. Dann ist es auch die Frage, ist der Typ ein Flüchtling oder nicht? Das sind aber Fragen, die müssen andere beantworten.
Ja, aber du kriegst ihn das Problem bei jetzt bei AIDA, Michael. Jetzt hatten wir den an Bord.
Ja.
Und keiner wollte ihn wieder aufnehmen.
Ja, das ist genau diese Fragestellung, kannst du aber als Seko nicht stellen.
Ja.
Das ist nicht dein Business. Also seid mir nicht böse, es geht nicht darum, dass ich es nicht beantworten will.
Ja.
Das ist aber keine Aufgabe des Security Officers, diese Rechtsfrage zu klären, weil es eine rechtliche Frage ist.
Ja.
Mein Urteil, ich kann ja nicht, de facto konnte ich ja nicht in der Vergangenheit, hätte ich den Fall gehabt, ich kann ja nicht sagen, so, kleines Tier, flieg zurück ins Meer, wo du hergekommen
bist. Aber was machst du mit dem dann? Michael, was hättest du mit dem gemacht?
Ich hätte den aufgenommen, hätte die Daten, die ich von ihm gewinnen kann, mit aufgenommen und hätte dann praktisch, und das, die Entscheidung trifft der Kapitän, also erstmal ich schon gar nicht, weil der Seko ist direkt im Stabkapitän. AIDA, muss man wissen, hat zwei Kapitäne an Bord, also den regulären, den man als Kapitän benennt, und den sogenannten Stabkapitän, der ist auch im Rang eines Kapitäns, ist aber in der Kreuzfahrt vielleicht weniger erfahren, wäre falsch und frech, aber im Rang nochmal einen halben Schritt
Klar,
niedriger.
Weil nur der Kapitän die Stellvertretung der Reederei ist.
Absolut genauso ist es. So, das heißt, diese Entscheidung trifft erstmal grundsätzlich der Kapitän. Der ist sozusagen Exekutive, Judikative in einer Person, so wie man das früher aus dieser christlichen Seefahrtszeit kennt. Der entscheidet. Punkt. Das macht nicht der Seko. Der Seko hat den Auftrag, diesen Menschen in dieser Position dann, soweit er es kann, wenn du es hinkriegst, am besten noch in seiner Landessprache das Ganze aufzunehmen. Das ist das Coole an AIDA. Dadurch, dass du so viele Nationen an Bord hast, findest du durch Zufall noch jemanden, der übersetzen kann, wenn du zum Beispiel jemanden neu hast, der noch eine Sprachbarriere hat. Es gibt immer Mittel und Wege. Das heißt, du nimmst den auf, du nimmst die Materialien auf, du versorgst auch diesen Gast in Anführungsstrichen und diese Person und versuchst zu helfen, soweit es geht, und betreust den, soweit es geht. Aber auch hier gilt, dieser ist dann zu separieren vom Rest der Gäste und auch dementsprechend zu betreuen, so gut es möglich ist, und wird auch zu 99% dann einmal dem Doc vorgestellt, weil du ja auch hier gucken musst, dass du nicht noch irgendwas an Bord holst, wo du gesundheitlich, ich sag mal, in die Vorsorge gehen musst zum Schutz des Schiffes und der Besatzung. Ja.
Und wo gibst du ihn nun ab?
Ich gebe den gar nicht ab. Also wenn du sowas hast, dann gilt auch hier wieder, je nach Bautyp, den du hast, sieh zu, dass du eine Kabine kriegst oder du räumst, lässt eine räumen. Das ist dann tatsächlich, dann sagst du, ist in Ordnung, ist mir egal, du schläfst jetzt woanders, Ende der Durchsage.
Ja.
Und dann separierst du den und dann muss der Rest irgendwie eine Lösung finden. Das ist dann nicht mehr dein Job, weil der Job heißt dann ganz klar, du rollierst auch mit deinem Security-Team. Das ist je nach Schiffstyp unterschiedlich groß. Ich werde aber zu den Größen nichts sagen. Und da ist es dann einfach so, dass du dann deine Leute da vorstellst, positionierst, dass der auch eben verpflegt wird, dass der eben halt auch seine menschlichen Bedürfnisse bis hin zu einer Dusche, dass er das alles da organisiert kriegt. Also das machst du auch. Ne? Es ist immer noch ein Mensch, und ist das ein Flüchtling, und du weißt ja immer nie, was dahinter ist. Du kennst die Story nie.
Genau.
Den Grund.
Wie ist es jetzt mit dem Golf von Aden? Lass uns doch mal darüber sprechen. Michael, ist ja momentan eine heiße Situation. Immer noch. Ich meine, die gibt es diese heiße Situation schon seit Jahren, weil die Piraterie dort in Somalia ja dazu geführt haben, dass es dort einen internationalen Sicherheitskorridor gibt, der von unterschiedlichen Nationen mit auch Kriegsschiffen in Konvoiform dort die, sag ich mal, die Handelsschifffahrt und auch die Passagierschifffahrt durch diesen Golf von Aden begleitet. Und wie hast du das empfunden? Du hast ja sicherlich diese Passage auch damals mitmachen dürfen.
Haben wir zusammen gemacht.
Super. Toll.
Ja, ich habe
von Mallorca. Genau, ich war auch immer schon dreimal auf so einer Tour dabei. Das ist schon spannend. Magst du da drüber mal ein bisschen so deine Erfahrung mit uns teilen?
Nein, ich sag mal, für dich ist es eine andere Form der Spannung als für mich. Wenn du schau, für mich waren die Erlebnisse aus Afghanistan und Co. waren noch viel näher, auch im heute. Guck mal, bei mir ist es 16 Jahre her, dass ich in Afghanistan war. Ich erschrecke mich gerade selber, wo ich auf ein Datum gucke, das schon lange so lange her ist. Damals waren es 6 Jahre, beziehungsweise 7, glaube ich. Ich glaube, 2017, 18, so irgendwie so 16, 17, ich weiß nicht mehr. Da war es so 6, 7 Jahre. Also es waren, die Erinnerung war wesentlich frischer, als sie heute ist. Für mich sind dann Situationen anders. Ich scanne sie, ich beobachte sie und gucke mir das an. Also wir haben Annäherungsversuche, davon spricht man. Man muss wissen, dass die Piraten sogenannte Skiffs benutzen, Flachboote, sind ungefähr, ich glaube, 10 Meter lang im Regelfall, haben Kraftstoff drauf, haben, ich sag mal, so Haken drauf, um sich an dem Schiff hochzuziehen. Und dann dementsprechend nähern sie sich mit enorm hoher Geschwindigkeit, meist bewaffnet mit AK-47 Sturmgewehren und unter Drogeneinfluss. Das ist ein Abfallprodukt, was die meisten von denen konsumieren aus dem Anbau von Drogen. Das nennt sich Kat. Kat kannst du beutelweise kaufen, gab es in Afghanistan, Afrika. Das kriegst du überall, ist ein absolutes Abfallprodukt. Sorgt aber dafür, dass du ein anderes Durstempfinden hast, ein anderes Risikobewusstsein hast und Co. Vernebelt dir also praktisch die Sinne. Diese Annäherung haben wir gehabt, auch Ausspähversuche, dass wir eben halt betrachtet worden sind. Aber du schaltest vorher Gegenmaßnahmen. Ich will sie nicht im Detail erläutern, weil sie auch der Sicherheit der zukünftigen Besatzung und Crews dienen. Aber das, was man medial dazu finden kann, sind durchaus probate Mittel, die zur Verteidigung genutzt werden.
Also,
So,
was
ich sag mal,
kommuniziert
wenn
ist, genau.
vielleicht, ja.
Was kommuniziert ist, das kann man ja sagen. Also so eine Passage, das nimmt man sehr ernst. Man hat
Ja.
dort in Abstimmung der Behörden dann auch einen gewissen Korridor, in dem man eine gewisse Geschwindigkeit fahren muss. So viel kann man ja schon sagen. Es gibt die Situation auch, dass man an Bord auch Wasserfontänen, also so eine Möglichkeiten, dass man Wasser runterspritzt an unterschiedlichen Außenbereichen, gerade da, wo das Bootsdeck ist, wo die Anlandung also dann möglich wäre, vorbereitet. Das ist alles vorher koordiniert und es gibt sowas, das ist auch kommuniziert, es gibt sowas wie Schallkanonen, wo man dafür sorgt, dass man im Grunde genommen von dem Geräuschpegel, sollte es dort zu einer Annäherung kommen, dass man dort die Gegenmaßnahmen ergreift.
Ja,
Aber
im Endeffekt, diese Systeme, die du ansprichst, dann sage ich ja alles, was medial
ja.
kommuniziert ist und bekannt ist. Diese Schallkanonen sollen eigentlich im Endeffekt dafür sorgen, dass dein Gleichgewichtssinn gestört
Genau.
ist und somit die Annäherung, also du von deinem Vorhaben, das ist ein sogenanntes nicht letales Wirkmittel, nennt man das in der Security-Sprache. Letal wäre also eine Schusswaffe, die dich dazu führt, dass eben dein rechtswidriger, gegenwärtiger Angriff beendet wird. Das hast du aber an der Stelle nicht in dem Kontext vorliegen. Aber wir wissen uns sehr wohl zu verteidigen und es gibt ja noch diverseste Maßnahmen, die also defensiv wirken, aber sehr nachhaltig aktive Wirkung entfalten können. Und das Wichtige ist, und eine der wichtigsten, wobei es sind auch Autofrachter, die ein sogenanntes Freibord. Vielleicht darf ich es an der Stelle kurz erklären. Das Freibord ist der Bereich zwischen dem ersten Deck, wo du das Schiff betreten kannst, und der Wasserlinie. Das heißt, stellst du dir mal das Meer als eine glatte Fläche vor und das erste Deck, wo du zu Fuß praktisch an der Außenhaut raufkommst, das ist das sogenannte Freibord. Dieser Abstand gibt das Freibord wieder. Bei einem Frachter liegt das Freibord zwischen 4 und 6 Meter. Deswegen wurden auch so viele in der Vergangenheit überfallen. Bei einem Kreuzfahrtschiff liegen die bei den älteren bei 6 bis 8 Metern, beziehungsweise irgendwo zwischen 10 und 12. Ein Autofrachter liegt bei 25.
Das
So,
heißt,
und
man,
das sind
ja.
natürlich solche Sachen. Wir haben auch schon mal einen Autofrachter überfallen, diese Verrückten. Das haben die auch erfolgreich hingekriegt. Aber der entscheidende Punkt und der entscheidende Fokus ist, dass das Freibord, dass die Bewegung, die Detektion, das spielt alles wie so ein Orchester ineinander. Und dementsprechend bist du als Seko dann auch federführend. Es gab zum Beispiel bei uns eine Situation, wo ich gesagt habe, so, mein lieber Freund und Kapitän, putze Hebel on the table. Wir haben uns da also vorher abgesprochen, was passiert, wenn ich die Situation so einschätze. Das war auch der einzige Moment, wo ich gesagt habe, jetzt führt der Seko und der Rest macht, ansonsten haben wir ein Problem. So, und das war auch der Moment, wo der Kapitän er hat gesagt, ich verlasse mich zu 100% auf dich und deine Erfahrung. Und deswegen sind wir auch so ein bunter Haufen und deswegen hat AIDA da auch so einen enorm hohen Wert drauf gelegt. Es sind, wie du schon selber sagtest, GSG 9er, also hocherfahrene Polizisten damit, Ex-Militärs, Ex-Militärpolizisten. Wir sind ein bunter Haufen und du brauchst diese Erfahrung auf See, weil du hast keine Alternative. Ja, die Mission Atalanta hieß sie von deutscher Seite im Golf von Aden. Die gab es, die gibt es, du musst dich melden, und du musst auch mit allen eben reden. Fahren jetzt in den Korridor ein, schippern da rum, wir fahren aus dem Korridor aus, all diese Meldungen musst du abgeben. Dann gibst du deine Position auf Sekundengenaue bei denen an und ein, und dann ist das in Ordnung. Aber Punkt ist, da musst du dann performen. Da musst du dann auch
Wobei,
liefern.
Michael, mal für alle Zuhörer auch nochmal sei gesagt, das Thema, also Kreuzfahrtschiffe sind jetzt nicht das primäre Ziel der Piraten,
Nein, 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 nein,
weil da muss man jetzt aber mal glatt ziehen, Piraten haben andere Interessen, sie wollen ein Schiff unter Kontrolle bringen, das ist bei einem Kreuzfahrtschiff, ich möchte es nicht mal so sagen, aber nahezu unmöglich für Piraten, weil so viel Menschen unter Kontrolle zu bringen, dann den Weg auf die Brücke zu finden, was ja völlig abstrakt ist, wenn man sich nicht auskennt auf diesem Schiffstyp, ist fast ausgeschlossen, weil es würde ja im Grunde genommen in eine Geiselnahme enden.
und das ist ja auch zu
Ja,
schnell,
und
glaube ich,
es
ne?
gibt, man darf auch eins nicht vergessen, es gab einen Angriff auf ein
Ja, das
Kreuzfahrtschiff.
stimmt.
Diese Leute sind aber mit Gartenstühlen und mit Liegen beworfen worden. Man hat mehrere von diesen Booten mit diesen Sachen versenkt. Also die Gäste haben sich da auch nicht beklauen lassen.
Aber es gab die Le Ponant, ne? Also Le Ponant ist ein Kreuzfahrtschiff, das ist ein Segelschiff von Ponant, der französischen Kreuzfahrtreederei, das Mutterschiff, und das wurde wirklich, es war unter Kontrolle von den Piraten und wurde dann freigekauft.
Ja, also man darf nicht so tun und nicht verharmlosen, dass das Thema nicht existent ist, aber du hast recht, die Größe spielt eine exorbitante Rolle, also dann spielt auch eine Rolle, wie gesagt, die Detektion ist das A und O. Und darum, also meine Leute standen 24/7 im Dienst. Mhm. Da hat jede Mitarbeiterin der HR hat bei mir Sturm geklingelt und wollte mir ans Leder. Mhm. Das war mir aber zwischen egal und ganz egal. Da habe ich gesagt, ja, rede mit dem Kapitän, schlag euch mit denen rum, aber nicht mit mir. Weil ich auch einfach sage, Sicherheit hat ein massives Problem. Mhm. Und das ist so groß, dass du hier mit diesen blöden Entschuldigungen, aber für diesen Auftrag in diesen schweren Gebieten, wo es wirklich zur Sache geht, wo du wirklich aufpassen musst, ist das nicht durchführbar. Sicherheit hat das Masterproblem überhaupt. Du kannst es nicht wieder gut machen. Mhm. Das heißt, du musst immer 100% fahren und halten. Du hast keine Chance, dass ein Cocktail. Ich meine es nicht böse, aber einen Cocktail kannst du neu aufbereiten und zubereiten, wenn du die falsche Zutat reingetan hast. Das kannst du bei Security nicht. Ja. Ein Fehler und du bist, wenn du Pech hast, im Allerwertes.
Ich habe ja, also du hast ja vorhin ganz kurz gesagt, du hast dem Kapitän empfohlen, jetzt Gas geben. Was war das dann für eine Situation? Also sprechen wir hier nur von einer Observation, die schon sehr genau war, oder sprechen wir wirklich von einer Annäherung auch? Oder?
Da gab es, also die Observation fand statt. Ja. Der Kapitän hat von mir eine Info gekriegt. Der ist vorab informiert worden. Er sagt, hast du irgendwelche Bedenken? Ich sage, ich nö. Ich sage, du kriegst jetzt nur eine Info. Also das ist der Vorteil, dadurch, dass AIDA da so einen Wert drauf legt. Ja. Und ich finde das genau richtig und wichtig, nämlich erfahrene Leute zu holen. Die haben auch diese Ruhe. Wenn du die nicht hast und du bist neu, dann fängst du an, hoch zu eskalieren, wo du es gar nicht brauchst, und setzt Leute in Unruhe, die sowas aus einem schlechten Film kennen. Und dann ist da Panik und dann geben irgendwelche Leute Kommandos und dann denkst du so, oh.
Michael, was natürlich total interessant ist, um den Zuhörern auch mal ein Gesamtbild nochmal zu geben, um das Thema Le Ponant abzuschließen, die sind nicht in dem Golf von Aal unterwegs gewesen damals, sondern sind an der somalischen Küste unterwegs gewesen. Das war natürlich eine viel brenzlichere Situation, waren allein unterwegs, gab es keine Konvoi, das war eine ganz andere Situation. Golf von Aden ist was ganz anderes. Da muss man natürlich, um das ganze Bild auch nochmal rund zu machen, du hast im Golf von Aden auch andere Situationen. Du hast die Observation, aber du hast das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass du dort auch viele Schmugglerboote hast, die von einem Land zum anderen rüberfahren, ohne Kennung.
Straße von Hormuz.
Genau, du kannst, genau, auch Straße von Hormuz, du kannst das fast gar nicht auseinanderhalten. Deswegen hast du manchmal Situationen, wo du glaubst, du hast hier eine Bedrohungslage, dabei sind das aber nur Schmuggler, die von einem mit dem Schiff von einer Seite zur anderen fahren.
Es ist genau so, aber hier war tatsächlich, also du kannst. Ich sag mal, die Damen und Herren, die also dem Piratengewerbe nachgehen, nennen wir es mal so, die sozusagen, also die Captain Jack Sparrows der Neuzeit, du siehst gewisse Strategien in der Bewegung. Mhm. Schmuggler fahren schnell, präzise von einem Punkt zum anderen. Die sind fokussiert auf das Ziel der Schmuggelroute so schnell wie möglich weg, weil sie eben halt auch gucken müssen, dass sie ihre Ware, die sie an Bord haben, so schnell wie möglich runterkriegen, weil wenn da einer kommt von, ich sag mal, der Aussicht und das Ganze hoheitlich und behördlich mal nachverfolgt, dann haben die natürlich auch ein Problem. So, und hier ist es so, Golf von Aden, beziehungsweise die Ausfahrt bleibt im Embed, bevor man dann praktisch final ja reinfährt auf die Route. Da ist es einfach so, das ist eine Hochburg der Piraten zu der Zeit gewesen. Wahrscheinlich wird es heute nicht viel besser sein. Und du erkennst Muster, das sind Erfahrungsmuster, Bewegungsmuster, wie nähern die sich an, wie bewegen die sich. Das ist auch, manchmal siehst du in der Ferne so ein Ding, das hältst du für ein Fischerboot, der observiert dich, der hängt den ganzen Tag da auf dem Dampfer da rum und hat nichts anderes zu tun, als Schiffe gucken und sucht dann die passende Beute aus, und irgendwann tauchen auf einmal so kleine Skiffs im Hintergrund auf und du siehst diese Muster, du kannst sie sehen. So, das ist immer der Entscheidungsfaktor, wo deine Erfahrung zusammenkommt, wo auch das zusammenkommt, was du tust. Ich möchte aber an dieser Stelle eins ganz deutlich sagen. Wir sprechen zwar gerade drüber, aber es wird nicht jede Woche Freitag ein Schiff angegriffen oder da passiert jetzt permanent. Wir sind hier nicht in Hollywood.
Nee.
Wir sprechen heute aus dem Sektor der Security und ich halte das auch für ganz wichtig, weil das ist ein ungesehener Bereich, obwohl wir der erste und der letzte Eindruck sind auf dem Kreuzfahrtschiff, weil wir stehen vorne an der Tür sozusagen wie der Türsteher in der Disco. Ich meine es aber nicht so abwertend, aber das ist und bleibt der erste und letzte Eindruck. Ja. Hm. Und das ist eben halt an der Stelle, wir benennen das hier jetzt mal ganz klar, aber man muss jetzt nicht glauben, da ist jetzt jede Woche Tamtam und wir gehen Sie auf ein Kreuzfahrtschiff, haben Sie eine geile Zeit und lassen Sie sich vom Entertainment Management und von den Leuten verzaubern, weil es, Entschuldigung, geiler Scheiß ist. Aber wir müssen aber darüber, und ich finde das ganz wichtig und schön, dass ihr beide das Thema aufnehmt, wir müssen darüber reden, dass AIDA da auch einen Blick drauf hat. Mhm. So, das ist jetzt keine Werbung für AIDA, aber die gucken schon sehr bewusst hin. Mhm. Was machen wir eigentlich mit unseren Gästen? Mhm. So, das ist eine Frage. An manchen Stellen fand ich es persönlich merkwürdig. Da hätte ich mir mehr Standing gewünscht für die Security an sich. Das ist aber vielleicht auch nur das Problem an der Security. Es wird immer erst, wenn was Negatives passiert, wenn es also gekracht hat, dann versteht jeder, warum wir es brauchen. Und dann machen alle auf einmal wieder so. Und wenn dann Ruhe ist, dann brauchen wir nicht, das kostet ja nur Geld. Und das ist aber immer so, wenn der BWL Justus über Sicherheit entscheiden soll mit seinem Rotstift, weil er da vielleicht mal in Mathematik 2 Sekunden länger aufgepasst hat. Und dann sagt er, wir können dann noch 7,40 Euro sparen. Nein, du sparst nichts, weil ich stelle immer eine Kernfrage. Mittlerweile bin ich ja selbstständiger Unternehmer und habe eine Mittelstandsberatung und habe mich ja wesentlich weiterentwickelt und weit, weit weg vom Security-Business. Ich stelle immer eine Frage, was kostet deine Reputation? Mhm. Und diese Frage habe ich eigentlich entwickelt auf dem Kreuzfahrtschiff. Wie teuer ist deine Reputation? Wie teuer ist das, wenn deinen Gästen was passiert? Wie teuer ist das, wenn du also einen Image-Schaden hast? Mhm. Ja. Und diese Frage habe ich bis heute noch mitgenommen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch den Leuten zu zeigen, wir sehen das Thema, wir haben es auf dem Peak. AIDA nimmt da mehr Geld in die Hand als andere Kreuzfahrtunternehmen, wesentlich mehr Geld, und bewegt sich da. Und das finde ich durchaus ein absoluter positiver Punkt, über den man ruhig offen reden darf. Ja,
ich habe da völlig richtig, Michael, finde ich cool. Ich habe eine gerade mir drüber Gedanken gemacht, wie du es gesagt hast, wo wir auch über Golf und Aden und über die Sicherheitsthematik gesprochen haben. Ich erinnere mich an die Seefahrt zurück, dass wir immer eine brenzliche Situation hatten, die aber kalkuliert gewesen ist. Und zwar, wenn du mit dem Schiff, was jetzt die letzten Jahre jetzt nur nicht möglich war, aber durch den Suezkanal gefahren bist mit dem Kreuzfahrtschiff, hattest du immer die Situation, dass du die ägyptischen Händler aufnehmen musstest, die vorne so eine Lichtkanne an die Positionslampe gehängt haben und dann aber unten im Crewbereich bei uns auf dem Highway ihre Souvenirstände aufgebaut haben. Und ich weiß immer, der Security, das war für die der Worst Case, weil wir mussten Leute abstellen und die beobachten. Wie hast du es empfunden?
Also es ist, als ich das erste Mal erlebt habe, ich erinnere mich noch ganz genau, wie das erste, ich sage mal, hier.
Ja, was habt ihr vor?
Ja, wir müssen, also Pilot on board, Pilot ist also der Lotse.
Ja.
Und Pilot heißt also, wenn der Pilot auf dem Schiff kommt, das ist ja immer ein gedienter Kapitän. Hm. Jetzt kam aber ja so eine Herde da rein. Also du hast einen Pulk von Menschen, die einer Herde gleichkommen, mit ihrem Hab und Gut, was sie da veräußern wollen. Und keiner, du hast ja kein Setup, nichts. Ich sage, was ist denn das, wenn es hier fertig ist?
Ja, genau.
Ja, wieso? Und dann kommt so völlig selbstverständlich, ja, wieso? Das sind doch unsere Händler, die nehmen wir hier immer auf. Ich sage, ach so,
ja,
so,
natürlich, genau.
Die nehmen wir hier immer auf. Wer kennt es denn nicht?
Genau, weil sonst fährst du nicht durch den Suezkanal.
Ja, also das ist so eine Sache, da gibt es auch so Eigenheiten, da wirst du als Seko mit, ich sag mal, mit deiner Security-Brille, das ist so ein Moment, wo du sagst, heute wirst du mit Kopfschütteln nicht fertig.
Nee, aber die fahren dann mit. Also die fahren dann nicht ein, die fahren mit. Da muss man Security abstellen, dann kriegen die Essen, dann verkaufen die dir ihre Sachen. Also ich weiß nicht, wer das gekauft hat, aber und dann kriegen die auch irgendwie auch noch ein bisschen Tabak und ein bisschen da und dann sind wir alle wieder Freunde. Aber das ist, da kommt man sich vor in dieser heutigen modernen Welt, als wenn du auf einmal im Mittelalter unterwegs bist, ne?
Ja. Also ich sag mal 2010, und das, also Mittelalter, wo du sprichst, 2010 war ich ja nun in Afghanistan, da haben die gerade den Jahreswechsel von 1388 auf 1389 gefeiert. Das ist so, da sitzt man da und denkt so, wir haben das Jahr 2010 und ihr sprecht von 1300. Also hätten wir im 13. Jahrhundert schon Autos gehabt, dann wären wir schon wesentlich weiter. Aber das ist erstmal, ich sag mal, subjektiv für einen, der hier im Westen aufwächst, das ist befremdlich. Ja, und genauso ist es erstmal auch befremdlich, dass da so eine Reisegruppe mit ihrem Krämerladen um die Ecke kommt, über den
Das
Lotsenboot und
habe ich
jeder sagt,
nie
oh, ist
erwähnt.
schon
Ja.
normal hier und du kriegst solche Augen und denkst so, oh, bitte nicht, ihr Lieben.
Ja, vor allem, die könnten ja auch irgendwas da drin haben. Oder musst du wirklich jeden komplett durchsuchen? Das geht ja gar nicht, oder?
Ja, doch.
Doch,
Also
doch, doch.
im Bedarfsfall, wenn du dich als Seko nicht
Ja.
durchsetzt, an der Stelle, wenn du einfach Sicherheitsbedenken
Ja.
hast, und du ziehst nicht durch, dann bist du falsch an
Ja.
Platz. So, es gibt hier, was ich schon sagte, du hast keine Chance für einen Fehler. Aber du weißt nicht, was der in seinem Beutelchen da
Ja,
drin hat.
klar.
Keine Ahnung. Also das kann sein, dass der da den Dönerspieß mit hat oder irgendwelche goldenen Uhren, die er ganz günstig von Rolex dupliziert hat oder eben
Weißt
halt
du
andere
nicht.
Dinge.
Das
Du
ist
weißt
so
es nicht.
geil. Das ist eine Grauzone, ne? Das
Sind wir
habe
uns
ich
alle einig. Also das ist
nie
schon
erlebt. Diese
Katastrophe,
sensationell.
aber das ist eben der Tod, den du stirbst, damit du keinen weiteren, das alles andere ist zu teuer.
Ja.
So, also nimmst du auch, das ist immer, ich sag mal, die Frage ist, wie hoch ist dein Risikoappetit? So, und das ist in Anführungsstrichen kalkulierbares Risiko. Die Händler sind wiederkehrend die gleichen. Bei späteren Passagen habe ich die meisten zum Beispiel auch gekannt. Die Gesichter waren immer gleich. Wenn da ein neuer war, hast du den neuen tatsächlich komplett auf links gedreht. Du hast auch die alten stichprobenartig dann kontrolliert, wo du dann wusstest, was passiert. Die wussten es auch. Es war nachher ein Gentleman Agreement und du hast das Risiko bewusst in Kauf genommen. Du bist mit deinen Jungs dementsprechend rein und ran gegangen und deinen Mädels und hast dich bewegt. Also du minimierst das, aber das sind eben halt Dinge, die im Orient oder im Osten, sage ich mal, im weitesten Begriff, die laufen einfach anders als im Westen. Im Westen hätte jemand gesagt, du bezahlst jetzt eine Steuer, weil du hier Suezkanalluft atmest, du Heini. Und die kommen eben und verkaufen ihre Sachen. Ja, also das ist
Schon
vielleicht
lustig.
auch ein bisschen anders, aber ja.
Ja, ist schon
Das
lustig,
ist
ja. Ja. Sag mal, Michael, was mich noch interessiert, wie bewertest du die aktuelle Situation da im Orient, ohne jetzt da zu politisch zu werden? Aber wir haben ja die Situation gehabt, dass jetzt einige Kreuzfahrtschiffe diesen Korridor, dieses Zeitfenster genutzt haben, um dort aus dem Orient dann Richtung Europa wieder zu fahren. AIDA hat gestern den Orient für 27,28 abgesagt. Jetzt interessiert mich das mal natürlich brandaktuell. Wie betrachtet einer, der da so ein bisschen auch im Thema drin steht, aus dem Thema Security heraus, ist das voreilig oder glaubst du, dass AIDA einfach eine gewisse Planungssicherheit gegeben hat und schätzt du das für dich so ein, als wenn das auch unrealistisch ist, in 1,5 Jahren dort mit dem Schiff zu fahren?
Nein. Ich glaube, was AIDA da getan hat, ist in der Folge absolut richtig und notwendig, weil Prävention schlägt Aktion und Reaktion. Weil hier zu sagen, es ist ein Gebiet, was keiner momentan einschätzen kann und vor allen Dingen, wie auch die Lage in der späteren Folge ist. Aus meinem, Achtung, hier bitte meiner Sicht der Dinge, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Der Suezkanal gehörte zum Zeitpunkt, als ich ihn bereist habe, in den Jahren zwischen 2016 und 18, niemandem. Es hat keiner einen Besitz erhoben. Alle wussten, da fährst du durch, da kommst du nach Bahrain drin, da kommst du nach Abu Dhabi, da kommst du nach Dubai und in alle anderen Winkel, die da so rum wohnen und Menschen, die da sind. Alle waren fein damit, dass du durch die Straße von Hormuz, hat niemand Zölle oder sonst irgendwas erhoben oder gesagt, du kommst hier nicht durch. So, und jetzt hat dieser Iran-Krieg diese Situation, und ich will gar nicht in die Gründe des Warum und wieso, weshalb eintreten. Das ja, es ist an dieser Stelle so, AIDA hat folgerichtig gehandelt, musste so handeln und schlicht und ergreifend, die Urlaubsorte können noch so schön sein. Wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, dann muss man einfach die Vernunft walten lassen. Und dann hältst du dich da raus. Und ich glaube auch zu sagen, ey, wir planen bis 2028 anders. Es gibt so wunderschöne Orte auf dieser Welt. Fahrt dahin. Punkt. So,
Ende
und wenn
aus.
sich das irgendwann, ich sag mal, im Bedarfsfall, wenn man sagt, ey, ich will immer mal Dubai sehen, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, alternative Verkehrsmittel zu nutzen, per Flugzeug oder wie auch immer. Da muss es dann vielleicht nicht gerade das Schiff sein, aber ich halte die Entscheidung an der Stelle für absolut richtig und wichtig. Und was dann in der Folge mit den Nationen passiert, wie sich das politisch weiterentwickelt, das müssen an der Stelle wirklich die Nationen selber betrachten und aus meiner Sicht mehr als richtig und wichtig.
Du sag mal, Michael, was mich nochmal so auch von den Gästen aus interessiert, gibt es so Sachen, wo man ein Auge zudrücken kann, die Gäste mit an Bord nehmen können? Also grundsätzlich können die ja so viel Gepäck mit an Bord nehmen, wie es in ihre Kabine passt. Aber sag mal, so Sachen wie zum Beispiel so Roller, Elektroroller, Fahrräder, Kitesurf-Ausstattung, all so eine Sachen. Wo sind da so die Grenzen, die fließen? In Alkohol zum Beispiel, was geht, was nicht geht? Und welche Tipps kann man geben?
Es ist immer die Frage, wofür willst du was haben? So, es gibt ja, du hast ja an Bord, bevor du an Bord gehst und bevor du deine Reise startest, kriegst du ja einen Hinweis, was darfst du mitnehmen, was nicht. Stichwort Lebensmittel. Mhm. Da gibt es ganz klare deutsche Grundlagen, die wir hier zu eigen haben, wo es heißt, keine Einfuhr von Lebensmitteln etc. pp. Wir mussten enorm viel Süßwaren und sowas einsacken, wo wir gesagt haben, es seien Sie uns bitte nicht böse, es steht nochmal drin, das dürfen Sie nicht mit reinnehmen. Jeder Gast wird vorher gescannt, sowohl das Gepäck als auch die Person, also die gehen dementsprechend durch eine Sicherheitseinrichtung und im Bedarfsfall werden die nochmal per Hand durchleuchtet und dann bist du an der Stelle einfach auch in der Pflicht. Es ist ganz, ganz viel aus dem Bereich Lebensmittelindustrie, wo du Hygiene, also gar keine Sicherheitsvorschriften umsetzt, aber du bist der Mann on the spot oder die Frau und setzt die dann tatsächlich um. Ich sag mal, ansonsten bei alkoholischen Getränken ist das dann auch schon mal, wo du sagst, okay, das ist, ich sag mal, für einen Opa ein Geschenk. Ja, das ist dann immer, ich sag mal, eine Grauzone, wo du sagst, komm, ist das für Opa oder hängen sie 2 Minuten später irgendwo unter den Nock und singen da fröhlich vor sich hin außerhalb des Schiffes. Also es ist immer wirklich eine Grauzone. Mhm. Was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu? Bei manchen weißt du das dann auch, die sind dann älter, die machen vielleicht ihre letzte Reise und nehmen sich noch eine Erinnerung in flüssiger Form mit. Den ältesten Gast, an den ich mich erinnere, der ist in Palma abgestiegen, der war 96 Jahre alt, der hatte schon seine neue Reise gebucht bekommen, weil das günstiger war, praktisch als in einem Altenheim zu leben. Der stand bei 32 Grad in einem Norweger Pulli und einer Epsilon-Mütze stand er in Palma, so ein bisschen hilflos zwischen den ganzen Koffern rum. Und den haben wir dann auch weitergeholfen, weil er natürlich abgeholt werden musste und.
Ja.
Also es gibt auch solche Fälle, das darf man alles nicht missverstehen. Es gibt auch ganz viele Schicksale an Bord und auch ganz viele Punkte, wo man sagt,
muss man menschlich mit Fingerspitzengefühl auch mit.
Also ich sag mal immer Fingerspitzengefühl.
Ja.
Das ist immer die Liebe zu deinem Job. Du kannst alles natürlich nach Vorschrift durchziehen und kannst auch immer sagen, das darfst du nicht. Auf der anderen Seite heißt es Mensch bleiben.
Und dieses schöne Schweizer Taschenmesser, was jeder Opa gerne an seiner Hose dran hat. Ich kann mich an unzählige Diskussionen erinnern dazu.
Ja.
Gibt es dafür eine klare Regelung? Ja, Messer sind nicht erlaubt. Ihr kassiert die ein und am Ende der Reise gibt es sie wieder zurück.
In der Theorie ist das die einfachste aller Lösungen. Ja, weil es kommt dann darauf an, feststehende Klinge, ist die klappbar, ist die nicht klappbar. Also kann ich die arretieren, dass die feststeht, die Klinge, obwohl ich sie klappen kann und nicht. Und dabei spielt es dann auch keine Rolle, ob diese Option da ist, aber nicht geht, weil sie kaputt ist. Also du führst ja tausende solcher witzigen Diskussionen. Im Regelfall ist es aber so, du nimmst diese Sachen ab, du sortierst sie dem Gast zu, das wird dann an einem anderen Ort gelagert. Ich sage auch hier bewusst nicht, warum, wo es gelagert wird, aber es gibt dann einen entscheidenden Punkt und bei der Abreise kannst du das an diesem Ort dann wieder abholen, bekommst es dann, du kriegst ja einen Zettel, du bekommst einen Nachweis, was genau eingelagert worden ist. Und das wird dann auch dementsprechend entweder, wenn es ganz spezielle Lebensmittel sind, die länger haltbar sind, da kann auch die Entscheidung zum Beispiel getroffen werden, dass das und das separat gelagert wird in den Kühlräumen und gehalten wird und dann dem Gast auch wieder ausgegeben werden kann. Also
okay.
Solche Entscheidungen habe ich auch schon miterlebt. Das waren aber Einzelfallentscheidungen oder wenn es eben, wie du sagst, dieses kleine Schweizer Messer, das geht dann zugeordnet, Kabine, Name, was es genau ist, also bestmögliche Beschreibung.
Genau.
Geht dann, wie gesagt, an den anderen Ort. Der kriegt auch einen Durchschlag, dass wir das haben, weil es ist sein Eigentum oder ihr Eigentum. Okay. Und wird dann wieder ausgehändigt bei Abreise. Ja.
Interessant, ne? Super. Michael, das war wirklich spannend.
Voll. Danke.
Ja. Schönen Einblick.
Vielleicht mal eine kleine Anekdote, die ich noch mit erzählen darf. Wir haben ja über die Vielfältigkeiten gesprochen, was geht und was nicht. Und ich darf, glaube ich, eine Geschichte darf ich so aus diesem, ihr habt ja gesagt, Polizei und Co. und was es alles gibt. Vielleicht noch eine zum Schluss, wo man glaubt, es gibt Sachen, die gibt es gar nicht. Ich erinnere mich noch vielleicht zum Schluss an eine Kleptomanin. Mhm. Die Dame war nachweislich krank. Die hat auch Nachweise mitgehabt, dass sie an Kleptomanie leidet. Und die Dame hat praktisch eine Halskette gemobst.
Mhm.
Das konnten wir auf den Kameras gerade so sehen und konnten die auch durch Zufall, weil es eine Spiegelung in der Sonne gab. Also es hat ewig gedauert, bis wir die dann gefunden haben. Aber wir haben sie gefunden. Und dann hast du auch solche Schicksale, wo dann die Tochter da ist, der Mann da ist und wo dann auch solche Schicksale dabei sind. Und der Mann sagt, oh nee, bitte nicht schon wieder. Mhm. Und die Tochter sagt, Mama, was hast du gemacht? Und die konnte eigentlich de facto, weil sie eben auch nachweislich krank war, konnte da nichts machen. Es gibt auf einem Kreuzfahrtschiff nichts, was es nicht gibt. Und da ist die Welt zu Hause und genauso wie die Welt eben ist, ist sie auf dem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Aber das Schönste ist, und weswegen ich bis heute, wäre ich kein alleinerziehender Papa, also wäre ich Single nach meiner Scheidung, ich wüsste keinen Ort, wo ich lieber arbeiten würde, als Seko auf dem Kreuzfahrtschiff.
Das hast du schön gesagt. Das geht mir auch als Entertainment Manager so.
Ja.
Ja, es ist einfach es ist so gewinnbringend alles, ne? Auch im Umgang mit den Crewmitgliedern, mit den anderen, mit den Nationalitäten, die man oder die Nationen, die man bereist. Es ist dieses Menscheln überall und diese Kameradschaft, dieses Miteinander. Das macht's einfach aus. Das ist einfach de facto so.
Und ich sag mal so, wenn du ankommst und du merkst das, also du hast es immer gemerkt, die Wochencrews, ich verstehe, dass es sie gibt, aber ich sag mal, für die Frage des Urlaubs halte ich sie immer für nicht gut, weil der Stresspegel nie aus dem Schiff rauskommt. Aber wenn die Leute 14 Tage oder länger fahren, dann merkst du, dass sie ruhig werden, dass sie im Urlaub ankommen und dann ist nochmal die Stimmung ganz anders an Bord. Ich sag mal, diese Bienenschwarmlogik verschwindet. Und dann die Menschen zu erleben, auch wie unterschiedlich die Crew innerhalb des Schiffes dann ist. Und dann hast du zum Beispiel auch Crewmember, die sind vorher sehr, sehr seriös als Kellner und am Abend stehen sie als Drag Queen auf der Bühne, wo du sagst, so, Herr, du meinst, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Ja. Auch völlig ein anderer Mensch, auch vom Typus her, wo du sagst, so, Moment mal. Ja. Dann hast du aber auch, ich erinnere mich noch vielleicht daran, ich will ihm nicht böse sein, aber ich habe meinen Assistant Seko, habe ich irgendwann mal, musste ich aus dem Bett holen. Dann habe ich ihn im Schießer-Feinripp-Kostüm also auch sowas, du erlebst die. Also da stand Mr. Feinripski da, er war ein top feiner Kerl, aber auch solche Bilder erlebst du und das ist aber das, was es ausmacht. Und vielleicht darf ich die Geschichte noch erzählen und ihr gestattet mir das. Ich habe ganz viel Esskultur von meinen Filipinos gelernt. Mhm. Was ich mache und gemacht habe, was ich militärisch übernommen habe, ist die Mannschaft sitzt zusammen. Und an Seetagen, wenn wir nicht in solchen Sicherheitsrisiken unterwegs waren, wie Golf von Aden, Piratengebiete und Co., am Seetag hat die Security immer geübt, was gemacht. Und ich habe mir angewohnt, immer mit denen Mittag zusammen zu essen im Crew-Bereich, in der Crew-Messe. Das war immer für mich Pflichtveranstaltung. Und beim ersten gemeinsamen Mittagessen, beziehungsweise zweite mag es wohl gewesen sein, dann sitzt du da als Offizier in weißer Uniform, die anderen haben blau an, da steht auch Security auf den Schulterstücken. Und dann sitzt du da und isst mit deinen Leuten und auf einmal merkst du, wie die das Essen über ihre Teller reichen. Da nimmt der eine ein bisschen aus der Suppe, die leicht salzig, gibt das über den Reit und die sind sich am Unterhalten und wühlen praktisch da auf den Tellern der anderen rum, wenn die so langsam fertig werden. Also für einen Deutschen völlig unvorstellbar. Und nun stellte meine Security, die ich ja nun alle dabei hatte, stellte fest, dass ich dieses Treiben also völlig erstaunt betrachtet habe und sie lachten sich alle tot, als sie dann irgendwann mal, ich muss ausgesehen haben, wie es sonst war. Und dann sagten sie nur gleich, nein, also Seko war immer die Kurzform für Security Officer, Seko, auf deinen Teller gehen wir nicht. Ich sage, wenn hier einer an mein Futter geht, ich sage, dann ist die Freundschaft zu Ende. Aber dieses Herzliche, das ist etwas, das ich vielleicht auch zum Schluss dann mitgeben möchte von meiner Seite. Dieses Menschliche, was du sagst, ist Mensch, dieses Herzliche, dieses Liebevolle, einfach auch nicht immer so streng zu sich selbst zu sein, sondern Essen zu teilen, miteinander auch sowas zu erleben, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist gigantisch an der Kreuzfahrt und macht einen irren Spaß. Und das ist
diese genau Neugier, weißt du, auch für andere, andere Menschen und Kulturen in diesem engen Raum, das, genau das ist das, was richtig fetzt. Ne?
Offen sein dafür. Also ganz viele Menschen erlebt, die dann diese Offenheit auch neu erlebt haben und gelernt haben, dann auch im normalen Leben offener für das zu sein, was auf dieser Welt so. Es gibt auch noch andere Menschen, ne?
Cool.
Super.
Michael, vielen Dank, mein Lieber.
Das war ein sehr schöner Einblick. Danke, Michael. Viele Storys, die ich selber nicht kannte. Alter, das ist ja Wahnsinn.
Cool. Vielen, vielen Dank und bis hoffentlich bald mal wieder.
Ja. Sehr, sehr gerne und danke für eure Zeit und für das schöne Gespräch.
Also ich muss echt sagen, jetzt, als ich Michael so zugehört habe, Alex, da waren echt so ein paar Sachen dabei, die, ich meine, wir sind zusammen zweimal gefahren, aber das, klar, so das hat er noch nicht erzählt und ich glaube, bei ihm ist es so wie bei uns. Du fängst an, über das Thema Kreuzfahrt zu reden, über unsere Crewzeiten, dann kommen auf einmal so viele Geschichten.
Ja,
sensationell. Spannend, oder?
Ja, die sich dann wie eine Perlenkette aneinander reihen.
Ja.
Und man kommt von einem Thema zum anderen und einige Themen erklären sich dann wiederum durch andere Sachen. Und das war wirklich toll. Man hat ihm natürlich die militärischen Hintergrund angemerkt. Der Michael ist durch und durch dem Thema damals verfallen. Und natürlich hat das auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit, was ich beeindruckend finde, gerade im Bereich Security. Du musst halt diese Disziplin auf die Kette kriegen. Und wie er richtig gesagt hat, auch im ganzen Gespräch, es gibt dafür keine zweite Chance. Also du darfst,
Und deswegen ist die Position des Security Officers, finde ich, auch so außergewöhnlich an Bord. Es ist ja der, ich will jetzt nicht sagen, dem Kapitän letztlich sagen kann, was er tun soll, aber er ist da schon in einer anderen Position und für mich jetzt so im Nachhinein betrachtet, verstehe ich jetzt auch oft das Auftreten von so einem Security Officer. Ich dachte mir immer so, wow, der muss schon mal gucken hier, wir sind alle irgendwie gleich, aber manchmal, und jetzt weiß ich auch warum, wenn es um Sicherheit geht, da ist einfach, wie du sagst, wie er gesagt hat, gibt nur eine Chance, fertig.
So ist es.
Total toll. Spannend.
Tolle Story, schöner Einblick und ich hoffe, euch draußen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Also kommentiert das gerne, sagt uns, wie ihr das empfindet, wenn ihr Erfahrungen auch an Bord schon gemacht habt, schreibt es gerne in die Kommentare, nehmen wir gerne auf für die nächsten Folgen und liked, abonniert und wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, bitte gerne.
Immer an moin@heimathafen.com. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Wortmeldung und bleibt neugierig auf die zukünftigen Themen. Wir bleiben uns treu.
Genau.
Wir bringen die Sachen auf den Teller.
Ja, und ich hole jetzt mein Taschenmesser wieder.
Mach es mal wieder, hol es mal ab. Hau rein, hau die Hühner.
Knall die Haken.
Ja, super, Thorsten.